Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu Die Kinderdolmetscher.
Der Podcast.
Wir haben das große Glück, heute nicht nur zu zweit zu sein, obwohl es mit dir, Claudia, wenn wir so zu zweit muscheln.
Ich wollte gerade sagen, Jana, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, genau.
Mhm. Guck mal, die ersten Sekunden schon verkackt. Nein, wir haben aber wirklich ein großes Glück, deshalb, ich freue mich sehr, weil wir heute einen Gast haben, einen Papa zu Gast haben. Wir wissen, es kommen auch immer wieder Nachrichten, die sich wünschen, macht doch mal eine männliche Perspektive, holt doch mal einen Vater in den Podcast und et voilà, hier ist er. Von Herzen willkommen, Jonas Kozi.
Tada!
Hier sehr gut.
Bin ich. Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute als Papa euer Gast sein darf.
Ja, wir freuen uns
super.
Sehr.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir hätten gerne mehr Papas. Hello! Ja.
Jonas, du bist vielleicht für den einen oder anderen, der uns zuhört, die uns zuhört, bekannt. Du bist nämlich auch unter deinem Namen, Jonas Kozi, auf Instagram zu finden und teilst da euren Familienalltag. Bist Papa, warst Kita-Leiter und jetzt bist du zu Hause mit euren beiden Kindern, mit den Töchtern. Aber bevor ich das weiter erzähle, sag du doch einmal für alle, die dich noch nicht kennen, wie ist euer Familienmodell?
Ja, mache ich doch sehr gerne und erstmal danke für die lieben einleitenden Worte. Genau, also hallo, ich bin Jonas, 33 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen mag. Papa von zwei wundervollen Töchtern, 3 und 6 Jahre alt jetzt gerade. Genau, wohne und lebe mit meiner Familie im wunderschönen Ruhrgebiet. Bin jetzt mittlerweile seit 6 Jahren Vollzeit Content Creator oder auch Influencer. Das darf man sich gerne aussuchen. Hab vorher als Erzieher gearbeitet, war Kita-Leiter und habe jetzt in der Zeit auch ein eigenes Kinderbuch geschrieben. Also bin auch noch Kinderbuchautor und mache aktuell auch noch eine Weiterbildung als Kita-Fachberater. Genau. Also ein großes Spektrum und Portfolio an Themen, das ich so abdecke, denn genau, auf meinem Instagram-Profil geht es natürlich sehr viel um unseren Familienalltag, aber auch um meine persönliche Reise als Papa, als Mann, kurz und knapp.
Super.
Okay. Das heißt, bei allem, was du gerade so aufgezählt hast, was du machst, was du kannst, was du willst, stehen Kinder im Fokus.
Genau.
Du bist ein Vorreiter, wenn man das so nennen darf, für viele, was moderne Vaterschaft angeht. Was bedeutet moderne Vaterschaft für dich?
Moderne Vaterschaft bedeutet für mich, sich mit den alten Rollenbildern und Denkweisen, von denen wir alle extrem geprägt sind, aus unserer eigenen Kindheit, aus gesellschaftlichen Aspekten, diese ganzen einfach mal zu reflektieren, wobei das einfach in Anführungsstrichen ist, weil das gar nicht so einfach ist, weil wir alle doch extrem davon geprägt sind. Für mich der wichtigste Punkt in Anführungsstrichen moderner Vaterschaft oder die Vaterschaft, wie ich sie meinen Kindern vorleben möchte oder da auch gerne Modell für andere bin, ist auf einer ganz anderen Ebene emotional für meine Kinder verfügbar zu sein als viele Väter der vorherigen Generation, wo ja doch immer noch recht klar war, der Mann geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause und für vieles andere ist die Frau verantwortlich und gerade für die emotionale, in Anführungsstrichen, Arbeit mit den Kindern waren dann doch eben ja häufig die Frauen zuständig und das möchte ich auf jeden Fall ändern oder beziehungsweise habe ich geändert, denn das ist für mich ganz essentiell und wichtig.
Oh, das finde ich ja toll, dass du das sagst. Vor allen Dingen finde ich es für Väter entlastend, die jetzt sagen, ich kann das nicht herstellen, dass ich jetzt fulltime da bin, aber ich kann emotional verfügbar sein. Das finde ich ganz toll, dass du darauf den Schwerpunkt legst. Super.
Wie würdest du sagen, wie gelingt das? Hat das für dich bedeutet, du setzt dich einfach sehr viel mit Erziehung, mit Entwicklung, mit Gefühle begleiten auseinander, vielleicht mehr als das? Ich will jetzt nicht die Schublade auf und wieder zumachen, aber wir haben oft das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer unseren Podcast hört, dann sind es vor allem Frauen. Wir haben so 10-15% Männer. Ich habe mir sagen lassen, das ist schon viel. Da sind wir auch ganz, ganz froh drüber und ganz stolz drauf auf die Papas. Trotzdem hatten wir in einer Folge mal gefragt, was die Gründe sein können, warum uns vielleicht nicht so viele Väter hören. Und wir haben ganz oft die Antwort bekommen von Mamas, die uns geschrieben haben, mein Mann denkt einfach, er kann das oder er macht sich nicht so die Gedanken darum. Ist es was, was du, Schublade auf, aber was du als Mann so vielleicht auch nachvollziehen kannst und dich bewusst entschieden hast, einen anderen Weg zu gehen? Oder wie war das bei dir?
Ja, kann ich auf jeden Fall zu Teilen bestätigen, denn das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen, ist bei den Männern. Es ist nicht die Verantwortung der Frauen, die Männer in diese Rolle reinzudrängen, reinzudrücken. Wer Verantwortung für seine Kinder, für seine eigenen Gefühle, für sein eigenes Handeln übernehmen möchte, muss das selber tun. Das ist wie bei Kindern, intrinsische, extrinsische Motivation. Die Motivation der Männer, daran was zu ändern, muss von innen eben oder von ihnen selber kommen. Was dazu beiträgt, sind natürlich so Podcasts wie euer, wo einfach viele Themen besprochen werden. 10-15% Männerquote, herzlichen Glückwunsch dazu. Habt ihr sogar eine bessere Männerquote als ich auf meinem Instagram-Account, die ist nämlich noch geringer. Das eben vielleicht dazu. Und ich denke, dass leider viele Männer immer noch sehr geprägt eben aus ihrer eigenen Kindheit sind, aus dem eigenen Kindsein und wir alle noch mit Strukturen, Gesellschaft etc. sehr zu kämpfen haben, wo die ganzen Kinder-, Familien-, Haushaltsthemen eben den Müttern übergestülpt werden, die da automatisch für verantwortlich gemacht werden. Sobald die Frau schwanger ist oder eben das Kind da ist, liegt die Verantwortung automatisch bei den Frauen. Das wird gar nicht hinterfragt oder reflektiert. Und die Männer können, wenn sie denn wollen, das Ganze dann irgendwie als Add-on, sag ich mal, eben mit dazu nehmen. Wenn nicht, dann ist es aber auch von vielen geduldet und einfach nicht schlimm. Und ich glaube, dass wir da ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein gesamtgesellschaftlich ja entstehen lassen müssen. Ich glaube, da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg, einem extrem noch langen und steinigen Weg. Aber wir alle zusammen haben eben die Chance, das zu ändern.
Ja, das stimmt. Ich hatte neulich eine Freundin, die irgendwie gesagt hat, sie ist in den 2000ern ins Krankenhaus gegangen zur Entbindung und kam irgendwie 1950 wieder raus. Das war so ihr Gefühl. Ja. Das fand ich ganz schön zusammengefasst, dass sie sagte, das glaubst du nicht, Claudia, was wir vorher besprochen haben, wie wir genau klar gemacht haben, wer übernimmt was, das war uns, wir waren immer 50-50 vorher und jetzt mit Kind ist es plötzlich so, sag mal, du, was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Es ist automatisch so passiert und da finde ich nochmal wichtig, dass es so einen Automatismus im Moment noch gibt und dass man da wirklich so ein bisschen gegen andenken und arbeiten muss, weißt du? Das ist ja im Moment noch Arbeit.
Ja, ich glaube, der Vergleich, der trifft es tatsächlich in vielen Fällen ziemlich gut, weil auch das ist was, was ich auch in meiner Arbeit häufig erlebe oder auch erlebt habe, dass eben ja Frauen auch sagen, hey, wir haben uns vorher die Gedanken gemacht und wir haben gesagt, wir teilen das so und so auf, jetzt auch unabhängig von Elternzeiten oder so, sondern wir waren vorher irgendwie schon so, dass wir auch den Haushalt und den ganzen Mental Load einigermaßen gut geteilt haben und ab dem Moment, wo das Kind da ist, natürlich durch veränderte Rollen, weil primär immer noch die Frauen in Elternzeit gehen und dann eben auch mehr Zeit zu Hause sind, verschieben sich, glaube ich, solche Dynamiken dann auch doch häufig leider ins Extreme, weil wenn vorher beide, sage ich mal, um 16 Uhr vom Feierabend nach Hause kamen, dann war eben immer noch die gleiche Arbeit zu tun. Und wenn dann aber jetzt die Frau den Tag zu Hause ist, das Kind betreut, da unfassbar viel leistet, das müssen wir mal einmal loben und wertschätzen, wie viel Mütter in Elternzeit tagtäglich leisten, was einfach nicht gesehen wird, ja, dann entsteht da vielleicht unterschwellig oft so ein Druck von, ich muss ganz viel schaffen, weil ich bin ja zu Hause, also zum einen auf der Frauenseite, wovon man sich, glaube ich, nicht ganz frei machen kann und aber auch auf der anderen Seite von den männlichen Partnern dann in dem Fall, ich bin jetzt den ganzen Tag arbeiten und erwarte, dass wenn ich nach Hause komme, der Haushalt gemacht ist. Und ich glaube, da ist es eben ganz, 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 ganz wichtig, gerade nach der Geburt, in die Kommunikation zu gehen und solche Sachen eben ganz offen auf Augenhöhe anzusprechen und das gemeinsam zu reflektieren, weil sonst entsteht ein ganz extremes Ungleichgewicht, was sich dann über die nächsten Monate und Jahre nur noch verschlimmert.
Ja, und das macht die Beziehung nicht besser, ne?
Genau, ich finde es nur noch wichtig, dass wir noch einmal sagen, dass es schwierig ist für denjenigen, der jetzt wirklich, der mehr außerhalb des Hauses ist, zu verstehen, was da eigentlich jetzt gerade los ist. Mhm. Also diese Änderung ist so gewaltig und ihr seid beide neu in dem Job sozusagen, wenn es das erste Kind Kind ist. Und es ist total schwer zu verstehen für den jetzt klischeemäßig Papa, der mehr draußen ist. Was ist da eigentlich los? Das sieht von außen aus, dass man denkt, hä, warum, wo sind, was sind das jetzt für Aufgaben, die da sind? Da muss man wirklich viel, viel sprechen, ja. Viel reden.
Viel reden und Sichtbarkeit machen. Also zum einen Sichtbarkeit nach außen, aber auch Sichtbarkeit in der dann entstandenen Kleinfamilie. Weil wie du jetzt gerade ganz schön gesagt hast, Claudia, manche Dinge kann man sich ja halt einfach auch nicht vorstellen, wenn man nicht sie selber erlebt hat oder erfahren hat. Und wenn man dann eben nur von außen draufblickt, denkt man sich halt, ja okay, meine Partnerin ist jetzt 10 Stunden zu Hause mit dem Kind und das Kind schläft im besten Fall noch viel.
Genau.
Und also dieses ganze Thema Elternzeit wurde und wird ja auch immer noch sehr romantisiert und sehr rosarot dargestellt. Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich echt gut, das einfach mal sichtbar zu machen. Ob man jetzt sich eine Liste aufschreibt, was man so eigentlich mal am ganzen Tag macht, wie viel Zeit vielleicht gewisse Dinge auch eben benötigen, um da einfach auch dem Partner mal ein Gefühl dafür zu geben, dass es nicht eben nur eine Waschmaschine anmachen ist, nicht nur eine Spülmaschinenknopf drücken, sondern auch der ganze gedankliche Mental Load, der einfach dahinter steckt. Worum muss man sich kümmern, was muss man bedenken, Arzttermine etc. Also dass man das vielleicht wirklich einfach mal sichtbar macht. Das hilft uns auch immer wieder ganz gut, auch jetzt noch.
Ich finde den Punkt, dass du sagst, Sichtbarkeit finde ich ganz wichtig, weil ich auch zu den Frauen gehöre, die in der Tendenz das, was ich selbst mache, immer für so, mache ich halt eben, ne, verkaufen, unterverkaufen. Nun habe ich zum Glück einen Mann, der das genau alles kann und macht und sieht und der hier ganz, ganz viel in, also der momentan schmeißt der den Haushalt und nicht ich. Ich habe da wirklich, einen tollen Mann, einen tollen Partner an meiner Seite, einen tollen Papa. Aber genau dieses, ich weiß, dass eine Freundin von mir oder die sind jetzt auch das erste Mal Eltern geworden, die hat dann gesagt, du, ich habe jetzt heute, hat sich das auch mal gemacht, hat sich hingesetzt, hat mal aufgeschrieben. Sie kam auf, sie hat in der Zeit, in der ihr Mann weg war, 8-mal wickeln müssen, 3-mal das Kind umziehen, weil es gespuckt hat. Und das hat sie einfach mal aufgeschrieben. Und sie kam da nur drauf, weil ihr Mann gesagt hat, wie kann es denn sein, dass die Windeln schon wieder leer sind?
Ja.
Und das ist ja das. Man denkt am Anfang, gerade mit einem kleinen Baby und je größer die werden, desto größer werden ja im Zweifel auch die Aufgaben, die muss man irgendwie beschäftigen, was basteln, frag mich nicht. Man hat ja auch gerne als Frau, oder man will ja dann oft auch sagen, ja, ich krieg das hin, weil man kommt aus einem Leben, in dem man sein Leben im Griff hatte und dann auf einmal sagen zu müssen, boah, ich bin hier überfordert oder das ist irgendwie, ich bin auch das erste Mal Mama, für mich ist es auch alles viel. Da auch seinem Partner gegenüber offen zu sein, finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Ja,
dieser neue Lebensabschnitt von man ist sehr selbstbestimmt hin zu man ist fast fremdbestimmt von diesem neugeborenen Kind, von den Kindern, ist ja auch einfach richtig krass. Das, glaube ich, darf man auch mal so ehrlich aussprechen. Und da kannst du vorher so viel Bücher lesen, dir Wissen aneignen, wie du willst. Das erfährst du erst, wenn du in der Situation bist. Und du hast es jetzt gerade gesagt mit Windeln oder Umziehen. Aber alleine wie viel Zeit das Versorgen des Kindes am Tag dann in Anspruch nimmt, gerade am Anfang, ob es jetzt stillen ist oder ob es jetzt zufüttern ist, aber wie viel Zeit man damit eigentlich rumbringt am Tag, ne? Das unterschätzt man ja auch. Es ist ja nicht mal eben zack, eine Minute, Kind ist satt, sondern da hängen einfach so viele andere Schritte noch mit dran, die einfach extrem Zeit fressen. Und dann ist es mir tatsächlich auch noch ganz wichtig zu sagen, den Druck gerade in den ersten Wochen nach der Geburt auch rauszunehmen, es ist immer noch Wochenbettzeit. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass die Frauen sich ausruhen und ihren Körper regenerieren lassen. Und nicht wieder Vollgas, 10 Stunden die Bude wienern, die Fenster putzen und alles muss erledigt werden. Also das auch nochmal ganz, ganz wichtige Zeit, auch da Sichtbarkeit schaffen und Bewusstsein schaffen.
Es gibt übrigens so ein Kartenset, das heißt Fair Play. Da hat eine Autorin mal alles aufgeschrieben, was es so an Aufgaben gibt, wenn man eine Familie hat. Das ist irgendwie so ein Kästchen, wo man dann verschiedene Karten hat und einfach mal durchgucken kann, was sind denn die Aufgaben eigentlich? Und dann werden die so, kann man die verteilen. Das gibt es im Moment, glaube ich, nur auf Englisch, aber ich wenn das jemand interessiert, toll. Kann ich das gerne nochmal.
Aber ich glaube, es gibt auf Deutsch so eine mittlerweile gibt es so ein paar Tabellen oder Übersichten, wo man dann quasi farbig, müsste ich jetzt auch raussuchen, vielleicht können wir es im Nachhinein irgendwo noch teilen, wo man dann farbig nämlich markieren kann, wer übernimmt denn welchen Part, und da sieht man doch ganz gut, dass eben, ich sag mal, sich um die Steuererklärung kümmern oder um den Reifenwechsel machen, Dinge sind, die man vielleicht einmal im Jahr macht, aber sich um den Einkauf kümmern oder Gedanken, was es zu essen gibt, fast täglich. Also da auch dann immer die Argumente, aber ich übernehme ja die Verantwortung für den Garten oder ich mache die Steuererklärung oder ich kümmere mich darum, dass das Auto pünktlich in der Inspektion ist. Ja, das sind meist Sachen, die einmalig im Jahr oder zweimalig im Jahr stattfinden. Und es gibt ganz, ganz viele Aufgaben, die aber eben täglich gemacht werden müssen.
Wir haben mal auf ein riesengroßes, da waren meine Kinder aber schon größer, da haben wir mal auf ein riesengroßes Flipchart geschrieben, was eigentlich alle Aufgaben der Familien so sind. Es war großartig, und da haben wir geguckt, wer macht eigentlich was, und meine Kinder guckten da drauf und beide so, ey, also Papa hat voll die cooleren Sachen. Und ich war so, ja, stimmt, danke. Wieso habe ich eigentlich all die Doofjobs? Ich verstehe das gar nicht, wie ich da gelandet bin. Es war sehr interessant, das mal zu sehen, und alle waren so, nee, das ist irgendwie total unattraktiv.
Dann habt ihr fürs nächste Jahr einmal Rollen getauscht.
Genau. Aber es war ganz cool, wir haben mit den Kindern überlegt, so, okay, was kann denn wer machen? Und dann war klar, irgendwie Geld verdienen, mit 5 Jahren jetzt noch nicht so angesagt. Aber was kann man denn machen? Was davon ist es wirklich schon möglich, dass die Kinder das übernehmen?
Und da nochmal auch ergänzend, der Punkt, den finde ich auch sehr wichtig und super, und das setzen wir tatsächlich mit unserer schon 3 und erst 6-Jährigen um, je nachdem, wie man es sehen will. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, und da schließt sich wieder unser Kreis zum Thema Sichtbarkeit, auch den Kindern diese Aufgaben sichtbar zu machen, weil...
Genau.
Also wenn ich mich so daran erinnern, meine eigene Kindheit, irgendwie meine Mutter hat alles organisiert und Papa hat das Geld nach Hause gebracht und hat dann auch ergänzend natürlich Sachen gemacht. Aber jetzt, wo man das doch nochmal mit einem anderen Blick sieht, versteht man doch so gewisse Dynamiken. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, den Kindern eben zu sagen, zum Einkaufen gehört es eben dazu, zu überlegen, was will ich essen? Was brauchen wir dafür? Was haben wir vielleicht noch im Vorratsschrank? Dann gehört dazu der Einkauf. Dann gehört dazu, dahin zu fahren, das einzukaufen, nach Hause zu fahren, das auch wieder zu verräumen in den Kühlschrank. Also allein dieses Einkaufen sind ja so, so viele Arbeitsschritte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, da die Kinder schon frühzeitig mit einzubinden und auch da wieder ein Bewusstsein und Sichtbarkeit zu schaffen.
Ja, ganz toll.
Absolut.
Punkt. Jetzt kommt Werbung.
Ich bin ja, wie ihr wisst, Mama eines 4-Jährigen und eines kleinen Babys. Und dementsprechend habe ich eigentlich ständig irgendein Kind auf dem Arm oder im Arm. Der Große kuschelt sich glücklicherweise noch total viel an mich ran. Und das Baby ist sowieso den halben Tag Haut an Haut. Und da habe ich mich, ehrlich gesagt, schon öfter mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ich mich eincreme und die Kinder direkt danach so nah an mir sind? Deswegen bin ich froh, eine ganz tolle neue Creme für mich entdeckt zu haben. Die Physiogel Calming Relief AI Creme. Die pflegt nämlich nicht nur meine leider ziemlich empfindliche Haut richtig gut, sondern eignet sich auch für Babys und Kinder mit trockener, empfindlicher oder zu Neurodermitis neigender Haut. Sogar für den empfindlichen Windelbereich und bei Windeldermatitis ist sie geeignet. Die Biomimetik-Technologie nimmt sich die Haut als Vorbild, ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere. Dadurch ist sie bei uns inzwischen so ein bisschen die eine für alle Creme geworden. Ich benutze sie selbst für mich, aber eben auch für die Kinder, wenn irgendwo trockene oder gereizte Stellen auftauchen. Die Creme kommt ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei, wirkt beruhigend und hilft dabei, die natürliche Hautbarriere zu stärken. Dabei steht Physiogel für dermatologische Qualität und ist klinisch fundiert seit über 30 Jahren. Falls ihr selbst empfindliche Haut habt oder etwas sucht, das auch für eure Kinder und Babys geeignet ist, könnt ihr euch jetzt mit unserem Link kostenlos eine Probe der Physiogel Calming Relief AI Creme bestellen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Jonas, genau. Für alle, die uns jetzt hören und denken, Mensch, das klingt toll, was du erzählst, und vielleicht auch denken, ach Mensch, bei meinem Mann ist das undenkbar, ne? Wenn ich es richtig weiß, du warst bei eurem ersten Kind auch noch schnell wieder klassisch arbeiten und deine Frau, genau, Annika,
ich hab 2 Monate
Elternzeit
genommen und dann war ich wieder in der Kita arbeiten.
Genau, okay. Wenn du es erzählen magst und kannst, wie kam da das Umdenken bei dir? Dass du gesagt hast, beim zweiten Kind wollt ihr es vielleicht anders machen?
Zum einen war es beim zweiten Kind dann so, dass ich jobbedingt eben viel mehr einfach zu Hause war und sein konnte.
Mhm.
Ich hätte es aber tatsächlich auch, wenn ich noch in meinem alten Job als Erzieher oder auch als Kita-Leiter in der Kita gearbeitet hätte, vermutlich anders gemacht, weil ich in dieser Elternzeit eben gemerkt habe, wie wertvoll und prägend auch gerade diese ersten Wochen und Monate sind. Auch da wieder, das kannst du nur nachempfinden, wenn du es irgendwie selber einmal erlebt hast. Und bei uns war das so tatsächlich ein bisschen, sehr klischeehaft, klassisch. Ich habe damals meine Elternzeit quasi beantragt in der Kita. Und da wurde mir, typisch Mann irgendwie, gesagt, dass bis zu dem Tag, wo unsere Große dann geboren ist, war nicht klar, ob ich auch dann an dem Tag wirklich in Elternzeit gehen kann, weil genug Personal in der Kita sein sollte, musste, weil keine Langzeitausfälle da sein sollten, weil keiner krank sein durfte, sollte, konnte, musste. Mhm. Also da wurde schon im Vorfeld extremer Druck irgendwie mir gemacht, dass gar nicht klar ist, ja, du kannst jetzt ab dem Tag der Geburt wirklich auch deine 2 Monate Elternzeit nehmen, sondern kann sein, dass du erstmal noch einen Monat arbeiten musst und dann erst Elternzeit nehmen musst, je nachdem, wie die Situation ist. Und da zeigen sich so Strukturen, die, glaube ich, ganz, ganz viele Männer und Väter, die sich mit dem Thema Elternzeit auseinandersetzen, auch kennen, weil die Unternehmen, und in dem Fall ist es jetzt bei mir gar kein Unternehmen gewesen, sondern der Kita-Träger einfach, massiv immer noch Druck ausüben auf Väter, bitte doch nicht in Elternzeit zu gehen. Und das finde ich ganz erschreckend und traurig. Neben den ganzen anderen Faktoren, die immer noch dazu führen, dass mehr Mütter Elternzeit nehmen, ja, Bezahlung, finanzielle Lage, Situation, Lebensstandard, Karriere. Ja, das sind, glaube ich, einfach viele Faktoren, die einen extremen Einfluss darauf haben, auch in 2026 leider immer noch. Und ja, mich haben aber diese 2 Monate extrem geprägt, dass ich gesagt habe, beim anderen Kind möchte ich es auf jeden Fall anders machen. Genau.
Hast du denn, wenn du sagst, dir wurden da selbst so ein bisschen Steine in den Weg gelegt, hast du da irgendwie einen Tipp, den wir den Papas mit an die Hand geben können?
Ja, habe ich vielleicht. Der ist vielleicht nicht für jeden anwendbar, aber so ist das ja mit allen Tipps. Jeder kann immer gucken, was von so einem Tipp kann ich für mich mit rausnehmen und was passt für mich vielleicht nicht.
Genau.
Für mich tatsächlich sehr wertvoll, sich frühzeitig mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und eben zu gucken, kann ich Rücklagen für eine mögliche Elternzeit schaffen? Können wir gemeinsam dann einen finanziellen Puffer uns ermöglichen, weil das dürfen wir nicht von der Hand weisen. Die Einbußen sind extrem für die Zeit. Dass man da einfach vielleicht schon frühzeitig sich überlegt, hey, wir möchten in die Kinderplanung gehen und es ist vielleicht auch mal ein Wunsch von uns, dass wir beide die Elternzeit anteilig irgendwie machen, dass man dann irgendwie guckt, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, sich da einen kleinen finanziellen Puffer ja einfach zu aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann ja hat man schon mal diesen Faktor vielleicht ein bisschen minimiert. Ja.
Sehr gut.
Trotzdem nochmal wichtig, dass es tatsächlich, dass man als Mann da, also wir wollen Verständnis aufbringen für Männer, die tatsächlich sagen, ich hänge so drin in meinen Strukturen und es ist absolut, also es ist mindblowing für meinen Arbeitgeber, dass ich irgendwie Elternzeit nehmen könnte. Das ist einfach nicht vorgesehen. Das fand ich ganz schön. Neulich hat eine Journalistin einfach mal gesagt, sie hat mal Manager gefragt, so, entschuldigen Sie, ist ja toll mit Ihrem Job, wie vereinbaren Sie das denn mit den Kindern? Männliche Manager. Und es war großartig, weil die sagten, ich habe noch niemals diese Frage bekommen. Noch nie. Niemand fragt mich das. Aber jeder weibliche Manager wird das gefragt. So, ne? Wie vereinbaren Sie das mit den Kindern? Genau,
das, hat mich immer wahnsinnig aufgeregt, weil, weiß ich nicht, also egal wen wir hatten, ne, Frau von der Leyen, Annalena Baerbock, frag mich nicht, es ist immer, Also zum einen ist beim bei Politikerinnen Aussehen immer ein Thema, ob gut oder schlecht und
sowieso
und wo sind eigentlich die Kinder? Ja, oh mein Gott!
Ja. Um den Bogen auch nochmal irgendwie zu spannen und also was wir glaube ich immer machen können, sind einfach Denkanstöße geben und zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Auch da, weil du jetzt gesagt hast, Manager. Selbst hypothetisch, wenn wir sagen würden, hoch angesehene Manager, die das finanziell locker wegstecken könnten, ein Jahr, zwei, fünf in Elternzeit zu gehen, machen das ja trotzdem in der Regel nicht, obwohl dieser Faktor kein Faktor bei ihnen werde. Mhm. Auch da bleibt die Frage, warum machen sie es nicht? Ja, Karriere, wollen sie es gar nicht? Ne? Also da darf man sich, glaube ich, immer die Frage stellen. Mhm. Und wenn jetzt ein hoch angesehener Manager sagen würde, liebe Leute, ich gehe jetzt für ein Jahr in Elternzeit, dann würde es von der Presse den größten Beifall der Welt geben. Es würden alle Zeitungen Artikel dazu schreiben. Alle würden komplett ausflippen. Der Mann würde komplett abgefeiert werden. Würde das eine hoch angesehene Managerin machen, wäre wiederum die andere Frage. Will sie ihre Karriere riskieren oder warum geht sie, also, so, wisst ihr, wie ich meine? Also, es würde mit ganz unterschiedlicherlei Maß gemessen werden. Und, das ist auch was ich tatsächlich auch als Papa und Vater, immer wieder feststelle, dass da immer noch die gleiche Handlung unterschiedlich bewertet wird.
Ja, das stimmt.
Absolut.
Und trotzdem will ich an der Stelle noch einmal sagen, trotzdem ist ja die Tendenz so, dass immer mehr Papas immer länger auch Elternzeit nehmen. Ne? Wir sind laut aktuellen Studien in Deutschland bei Frauen bei 14,8 Monaten Elternzeit und bei 3,8 Monaten im Schnitt Elternzeit von Vätern.
Ja.
Und das ist ja wirklich eine schöne, schöne Entwicklung, weil ich glaube, bei dem Manager-Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, Jonas, ja, man will dann die eigene Karriere nicht aufgeben, man hält sich aber wahrscheinlich auch selbst für so wichtig und so unersetzlich. Und ich denke immer, was wirklich wichtig und unersetzlich ist und nicht mehr wiederkommt, sind die Momente und die Jahre mit den Kindern.
Wow.
Da verpasst du wirklich was. Wenn du irgendwie 20 Jahre in einem Unternehmen bist und warst davon ein Jahr in Elternzeit, boah, am Ende der Karriere erinnert sich da im Zweifel niemand dran. Aber ob du die Jahre über oder ganz intensiv am Anfang, ob du da warst oder nicht, ich glaube, das macht schon was in der Beziehung. Also in der Beziehung zu den Kindern und auch in der Beziehung zu Mama und Papa. Glaube ich.
Und trotzdem, das sehe ich absolut genauso. Und trotzdem haben wir Verständnis dafür, weil einige Männer wirklich einen Wahnsinnsdruck bekommen in dem Job. Und wirklich dieses ein Jahr raus ist dann auch komplett raus. Also das ist, dann ist, also das kenne ich auch, ne, dass der Druck so immens ist vom Arbeitgeber,
das
dass man da einfach
nur
Angst hat, weißt
werden,
du?
Wenn es normaler
ja, das
wird.
Stimmt.
Das
ja,
ist so
auf
ein bisschen,
Fall.
Sonst beißt sich die Katze in den Schwanz, weißt du?
Ja.
Also
genau.
Ja.
Genau deswegen ist es eben so wichtig, dass wir über solche Themen sprechen, dass wir dafür Sichtbarkeit schaffen. Und was mir tatsächlich auch ganz wichtig ist, dass wir Verständnis füreinander haben, weil so wie Claudia jetzt gesagt hat, es wäre das Einfachste, die Männer da irgendwie an Pranger zu stellen und zu sagen, warum macht ihr denn nicht? Man darf aber nicht vergessen, wieso, weshalb, warum. Und da sind, glaube ich, die Gründe sehr vielfältig. Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir da einfach auch ein Bewusstsein und ein Verständnis füreinander schaffen. Aber, so wie wir es jetzt machen, eben drüber sprechen, um verschiedene Perspektiven auch aufzuzeigen und das Thema einfach sichtbar zu machen.
Ja.
Jonas, wenn man sich so die Stories, die du machst, die Reels, die Posts anschaut, du wirkst online mit deinen zwei Mädels eigentlich immer sehr ruhig und reflektiert. Wann kommst du denn als Papa im Alltag trotzdem an deine Grenzen?
An die komme ich tatsächlich selber auch sehr häufig. Erstmal danke für die lieben Worte und dass das so rüberkommt. Ich glaube tatsächlich, dass ich auch so bin. Also das können ganz viele Leute bestätigen, die mich im Privaten kennen. Ich glaube, das liegt einfach in meiner Natur. Und bitte niemals vergessen, wenn man hier zu Hause eine Situation mit einem oder zwei Kindern beim Basteln managt, dann habe ich in meiner Vergangenheit schon Situationen mit 20 Kindern in der Kita gebastelt, gemanagt.
Genau.
Also ich habe gewisse Erfahrungswerte, die ganz andere Männer und Väter vielleicht nicht haben, für die dann in Anführungsstrichen so ein Bastelangebot der pure Stress ist. Ich habe es eben irgendwie auch gelernt, genau deswegen das nochmal so als Switch, warum das vielleicht manchmal so ist. Wann komme ich an meine eigenen Grenzen? Ich komme tatsächlich sehr häufig an meine eigenen Grenzen und das war auch ein langer Prozess und ist jetzt gerade auch viel Thema bei Instagram, wenn mich Sachen triggern, die ich in meiner eigenen Kindheit anders erlebt habe oder meine eigene Kindheit hochkommt. Denn da sind wir alle immer sehr emotional angreifbar und viel Verhalten von uns lässt sich dann auch damit begründen oder viele Reaktionen, warum wir von gewissen Dingen von unseren Kindern extrem getriggert und gestresst sind.
Hast du ein konkretes Beispiel?
Also, was ich tatsächlich bei unseren Kindern sehr merke in unserer Familie ist, dass ich unfassbar stolz darauf bin, dass meine Kinder den Mut dazu haben, uns Kontra zu geben, uns ihre persönlichen Grenzen aufzuzeigen, uns klipp und klar zu sagen, worauf sie Bock haben oder auch keinen Bock haben, was uns als Eltern immer wieder vor Herausforderungen stellt, weil ich mir denke, cool, dass wir euch so erzogen haben und das beigebracht haben, das hilft uns jetzt gerade in dieser Situation, aber so überhaupt nicht weiter. Ich glaube aber, dass es für das spätere Erwachsensein der Kinder extrem wichtig ist. Aber wie gesagt, da kommen wir dann immer wieder an unsere Grenzen. Genau.
Du als Papa, Pädagoge, Ex-Kita-Leiter, ne? Gab es einen Moment, seit du selbst Vater bist, in dem du dachtest, okay, jetzt verstehe ich Elternsein nochmal ganz anders?
Ja. gibt es sogar ganz viele Situationen, in denen ich früher als Erzieher oder Kita-Leiter ohne Kinder sehr häufig über die Eltern gedacht habe, mein Gott, warum reagieren die denn so? Oder warum schaffen sie es nicht, bis 9 Uhr in der Kita zu sein? Wir wollen doch dann die Tür schließen und mit den Morgenkreisen beginnen. Warum sind das immer wieder Eltern, die um 8:55 angehetzt kommen? Oder das klassische Beispiel, bitte bringen Sie neue Wechselkleidung für Ihr Kind mit, der Beutel ist leer und du rennst den Eltern wochenlang hinterher und das Kind hat schon die 10. Wechselunterhose aus der Kita. Oder die Eltern sollen was spenden, Gemüse mitbringen oder whatever. Und es kommt einfach nicht an und du denkst dir, es kann doch nicht so schwer sein, wir haben schon Zettel gemacht. Was ist denn los? Warum kommt nichts? So. Und jetzt, wo ich Kinder habe und weiß, was man an so einem Morgen im besten Fall von 6 Uhr an oder von 7 Uhr an, im schlimmsten Fall auch schon von 4 Uhr oder noch früher an, wenn dann eben die Kinder wach sind, weil wir hatten auch eine ganz extreme 4.30 Uhr Wachphase. Ja. Und wenn man dann mal überlegt, was so von 4.30 Uhr bis 8:30 Uhr, 7:30 Uhr schon an so einem Morgen alles passiert ist, wie viele Gefühle man da schon begleitet hat, wie selber man schon platt ist von diesen 3 Stunden, bis es dann erst überhaupt aus dem Haus geht, bis man dann die Kinder in die Kita bringt, bis es dann in den Job geht. Unterschätzen, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Und da mag ich jetzt in dem Rahmen hier mal ein ganz, ganz großes Lob an alle Eltern der Welt aussprechen, die unfassbar Krasses schon leisten, bevor es überhaupt mit den Kindern morgens aus dem Haus geht.
Ja.
Und dieses Verständnis habe ich jetzt erst über die Jahre einfach entwickelt, wo ich selber Papa bin und verstehen kann, warum man dann eben die Gurke vergisst, weil man einfach überladen ist mit Mental Load, weil es morgens mal unfassbar stressig sein kann. Man hat diesen terminlichen oder zeitlichen Druck und ja, da hilft es uns auch wieder weiter und das hat mich sehr geprägt, da einfach Verständnis für Eltern auch zu haben. Ja,
genau. Man macht das Ganze voll unausgeschlafen. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, und vor allem sind die Kinder dann ja auch, ja, die mögen um 4.30 Uhr aufwachen, aber das heißt nicht, dass sie dann ausgeschlafen sind. Und ich konnte das gerade so nachempfinden, was du sagst. Also gerade bin ich in der glücklichen Position, mit dem Baby die Nächte nur zu machen und mein Mann ist derjenige, der sich jeden Morgen durch die Morgen kämpfen muss. Und es ist manchmal wirklich hart, weil je früher die aufwachen, desto früher ist man selbst wach. Das heißt, alle sind müde. Und man muss in der Tendenz selbst völlig noch müde und unausgeschlafen dann aber die großen Wutanfälle begleiten. Und ich schäme mich auch rückblickend so oft, als ich noch arbeiten war und keine Kinder hatte und dann die Muttis, ne? So, genau. Ist ja schon das abwertende Wording, die Muttis dann morgens reinkamen um 20:30 und schon völlig fertig waren. Und ich dachte mir, ja, Leute, mein Gott, also, ne? Lasst mal die Kirche im Dorf. Little did I know.
Also,
genau. Ich wusste gar nichts. Ich hatte keine Ahnung.
Wir haben es immer die Restarroganz genannt, ne? Dass man so dachte, total. So, ey. Ja.
Und das Beispiel ist, glaube ich, sehr, sehr treffend, weil auch um nachher wieder den Bogen zu spannen, wir haben vorhin von fremdbestimmt gesprochen und es ist was anderes, ob du morgens aufstehst, dann aufstehst, wenn dein Wecker klingelt, den du dir selber gestellt hast, dich dann in deinem Tempo fertig machen kannst. Wenn du morgens mehr Zeit brauchst, dann stehst du halt früher auf.
Ja.
Brauchst du weniger Zeit, okay. Dann räumen sich die meisten noch entspannte 10 Minuten ein für einen Kaffee, den man heiß in Ruhe trinkt.
Heiß.
Und diese Situation hat man als Eltern ja nicht. Man wird beim Aufwachen in der Regel auch fremdbestimmt, wenn eben die Kinder aufwachen. Wenn du Glück hast, kriegst du einen Schluck heißen Kaffee. Da mein Tipp an alle Eltern, den Kaffee morgens direkt in einen Thermobecher machen, dann bleibt der länger heiß. Ihr habt auf jeden Fall was davon. Der wird nicht kalt, wenn ihr ihn irgendwo stehen lasst. Und es ist auch nochmal sicherer mit den Kindern. Dann hast du das Glück, dass du das Outfit, was du dir vielleicht aus dem Schrank genommen hast, auch beim Rausgehen noch anhast, weil nicht irgendwo noch Rotze dran ist, Blut oder Kaffee oder Marmelade Milch. Vom Frühstück oder Milch. So, du musst dich nicht nochmal umziehen und das Kind, also bei uns ist es häufig so und ich kann da meine Kinder sehr gut nachfühlen, weil ich war als Kind auch so, mir war das auch wichtig. Du kannst am Abend vorher für die Kinder ein Outfit rauslegen und dir den tollsten Tipp, den viele immer geben, lass die Kinder am Abend ihr Outfit raussuchen, das erspart dir sehr viel Stress am Morgen. Ja, das kannst du machen. Wenn das Kind aber am Morgen entscheidet, es muss das T-Shirt mit dem Glitzereinhorn sein, was du gestern Abend noch in die Waschmaschine gepackt hast, was da jetzt gerade noch nass drin liegt. Oh, und du merkst so langsam, das Blut steigt höher, dein Puls geht höher und du denkst dir, Kind, dieses Einhorn-T-Shirt ist nass, du kannst es jetzt nicht anziehen. Es wird innerhalb von 10 Minuten nicht trocken sein, bis wir das Haus verlassen. Können wir vielleicht gemeinsam eine Alternative finden? Und diese Alternative passt nicht und du versuchst, das alles irgendwie noch zu begleiten und dieses T-Shirt vielleicht trocken zu föhnen, damit du eben einigermaßen entspannt aus dem Haus gehst und nicht schon mit einem kompletten Meltdown. So, ja, dann bist du nass geschwitzt im Auto, beide Kinder sitzen da drin und du bist froh, überhaupt irgendwie nur lebendig zu sein.
Genau. Man merkt,
immerhin,
dass so viel
wenn man
diskutiert
dann noch
über
froh ist, lebendig zu sein, ist ja okay.
Ja.
Aber ich muss, das ist lustig mit dem T-Shirt, entschuldige, ist lustig mit dem T-Shirt, weil genau das habe ich schon gemacht. Es musste einmal das T-Shirt mit dem Bagger sein. Es war, bevor ich angefangen habe, mit Claudia über Erziehung zu sprechen und bevor ich mich dann getraut habe zu leiten und auch in schwierigen Situationen zu leiten, dachte ich, komm, Weg des geringsten Widerstandes, stand ich da und habe dieses T-Shirt trocken geföhnt, was lange dauert. Lange, lange, lange.
Und, du hast so innerlich im Hinterkopf die Uhr, die so tick,
klar,
tick,
genau.
Macht.
Klar. Und auch dieses Aufstehen. Also mein Mann arbeitet gerade mit unserem 4-Jährigen daran, weil er wird halt geweckt mit Papa! Papa! So. Und er versucht gerade immer wieder ihm abends zu sagen, mein Schatz, könntest du sagen, Papa, ich bin wach.
Traumvorstellung.
Dieser Tonfall, da hast du ja erstmal, du wachst ja nicht entspannt auf, du hast ja erstmal Puls direkt. Du denkst, oh mein Gott.
Ja, und das ist es.
Ich will nur als Perspektive geben für alle, diese Jahre erscheinen endlos, aber sie gehen tatsächlich vorbei. Irgendwann schlafen sie länger als du, viel länger.
Ja. Das stimmt, das muss man sich immer wieder sagen.
Und im besten Fall waschen sie ihre Wäsche irgendwann selber. Man ist nicht mehr dafür verantwortlich, dass das richtige T-Shirt zur richtigen Zeit sauber ist.
Ja.
Und das geht tatsächlich früher, als man denkt, ne? Dass man Wäsche selber wäscht, ist eigentlich nicht so eine Riesen. Also das kann man ziemlich früh erledigen als Kind tatsächlich. Und wir haben ja neulich auch den absoluten Pro-Tipp. Der Morgen war so stressig im Club, dass wir da irgendwann gesagt haben, weißt du was, wir ziehen das Kind einfach abends an. Das Kind ist abends angezogen und wird morgens einfach so mitgenommen. Fertig. So.
Ja.
Da, und dann genau so, das mussten wir eigentlich mal reduzieren, dass der Stress morgens so enorm ist mit dem Anziehen.
Ja. Den Club, den Claudia gerade angesprochen hat, können wir euch sowieso sehr ans Herz legen. Vielleicht hast du den auch schon mal auf Instagram oder so gesehen, Jonas. Ja. Du nickst schon fleißig, super. Das ist eine ganz tolle Eltern-Community, die Claudia gegründet hat, mit nicht nur vielen tollen Tipps von dir, Claudia, sondern auch noch anderen Experten und wirklich einer ganz lustigen, wertschätzenden, sehr, wie man gerade an dem Beispiel gemerkt hat, sehr praxisnahen Eltern-Community. Ja,
die sind extrem praxisnah.
Ja, die sind quasi wirklich noch näher an der Praxis, kann man nicht sein, als Eltern.
Genau. Und das ist ja was dann wieder super wertvoll ist, weil, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, du kannst in der Theorie dich fachlich unfassbar gut belesen und weiterbilden, aber es scheitert dann eben oft an den praxisnahen Beispielen. Und genau. Die sind so, so wertvoll. Wie verhalte ich mich genau in XY, welcher Situation und welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt? Denn oft ist man ja in seinem eigenen Denken und Handeln auch einfach extrem limitiert. Mhm. Und da ist es so wertvoll und hilfreich, von anderen Eltern auch nochmal den eigenen Horizont sich erweitern zu lassen.
Total. Ja. Apropos praxisnah. Du hast gerade schon ganz viele praxisnahe Sachen erzählt und wo du dich ja wirklich auch sehr, sehr gut auskennst, sind die ganzen Themen rund um Kita. Und deswegen hast du ein Buch geschrieben zum Thema Kita-Eingewöhnung mit dem sehr schönen, finde ich, sehr schönen Titel Trennungsherz und wie ihr es gemacht habt, aus Trennungsschmerz das Herz werden lassen. Das fand ich auch eine super, super süße Idee.
Ein großartiger Titel.
Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes auf jeden Fall noch rein. Was würdest du sagen, warum ist dieses Thema Eingewöhnung, warum ist es oft so viel größer für Eltern, als man das vielleicht vorher sich so vorstellt?
Ja, okay. Also erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Ich habe es hier auch liegen. Ich zeige es einmal so in die Kamera. Man kann es ein bisschen lesen.
Ja, sehr schön.
Super, genau, wir haben, Idee. Wie du gesagt hast, aus dem Wort Trennungsschmerz eben was Positives rausgenommen, das Trennungsherz. Und dafür bin ich sehr dankbar für den Jupiter Mond Verlag, mit dem wir es gemacht haben, und für Joelle, die das ganze Buch wundervoll illustriert hat, weil das mich tatsächlich auch sehr gut widerspiegelt, aus negativen Dingen immer das Positive zu sehen. So, jetzt um deine Frage zu beantworten, warum ist das Thema so wichtig? Also zum einen habe ich natürlich selber als Erzieher unfassbar viele Eingewöhnungen in meiner Zeit gemacht und durchlebt und bin immer wieder auch an Situationen gekommen, wo ich Eingewöhnung von anderen KollegInnen ja ein bisschen fragwürdig fand, wo mir das Kind nicht genug im Fokus war, wo es sehr viel um Zeit und Husch-Husch ging, wo Eltern Druck gemacht haben, der Kita Druck gemacht haben, dass die Eingewöhnung schnell laufen muss. Warum? Ja, weil sie selber wahrscheinlich extrem Druck hatten, von Arbeitgebern wieder zurück zur Arbeit zu kommen. Ja. Eben diese Zeit nicht einem gegeben wird. Und ja, mir war es aber von früh auf immer schon wichtig, für die Eingewöhnung eben Zeit zu lassen. Denn es ist ein riesengroßer neuer Schritt für ganz, ganz viele Kinder, der viel Zeit, viel Vertrauensaufbau, viel Bindungsaufbau benötigt. Und das ist nicht mit in einem Tag ein bisschen spielen und am nächsten Tag bleibt man für 4-5 Stunden in einer komplett fremden Umgebung, alleine, ohne Elternteil, erledigt. Und deswegen, war es mir wichtig, das Ganze sowohl für Erwachsene als auch für die Kinder eben anschaulich in ein Bilderbuch zu verpacken. Denn bis dato waren mir einige Bücher bekannt, die aber nicht so emotional und schön auf das Thema eingegangen sind, sondern eher sehr sachlich. Und genau, deswegen hatte ich die Idee und bin froh, dass wir das so umsetzen konnten und damit jetzt tatsächlich auch schon sehr, sehr vielen Eltern und Kitas bei der Eingewöhnung helfen konnten. Ich kriege da täglich echt ganz schönes Feedback aus den Kitas.
Schön. Gibt es vielleicht auch an dich einmal die Frage, Claudia, oder vielleicht könnt ihr das auch im Tandem beantworten, darüber diskutieren oder wie auch immer.
Chaka.
Genau.
Naja, ihr seid ja wirklich, also ihr habt ja wirklich, Claudia hat auch wahnsinnig viel Kita-Expertise und bildet selbst pädagogische Fachkräfte aus. Gibt es für die Eingewöhnung, weil mein Laienwissen ist, wenn man es Wissen nennen kann, dass, ich sage jetzt mal platt gesagt, je kleiner das Kind, desto einfacher kann es sein. Also dass vielleicht eine Eingewöhnung mit 1 noch leichter sein kann als mit 3. Wie was ist da dran? Wie seht ihr das?
Ich würde die Frage tatsächlich mit einer sehr schwammigen Antwort wie Jein beantworten, denn aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass gerade Eingewöhnung ein unfassbar individueller Prozess ist, wo wir mit verschiedenen Konzepten und Systemen arbeiten, die aber eben sich nicht einfach auf jedes Kind, auf jedes Elternteil, auf jede Kita überstülpen lassen und wir eigentlich gerade bei der Eingewöhnung sehr individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse gucken müssen. Deswegen eher Jein. Also ja, dieses Klischee gibt's irgendwie, dass es bei jüngeren Kindern einfacher ist, weil sie es in Anführungsstrichen noch nicht so bewusst verstehen, wie dann nachher ältere Kinder, kann ich aber aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.
Genau.
Ganz, ganz wichtig, individuell.
Und es gibt immer so Phasen, wo es vielleicht mit der Bindung einfacher ist und man ist jetzt vielleicht nicht gerade in der Phase, in der das mega schwierig ist, aber es ist wirklich mega individuell. Und ich möchte noch mal kurz, ich habe schon so viel gemacht, also Kitas beschäftigen sich wahnsinnig mit dem Thema Eingewöhnung. Die meisten Kitas haben da einen irrsinnigen, also machen da wirklich viel Gehirnschmalz rein, wie wollen wir es denn machen? Und viele Träger haben das wirklich in ihren Programmen, wo man denkt, das ist nicht nur einfach, ach, ich gebe das Kind ab und mal gucken, was so passiert, sondern das ist wirklich, oft stehen richtig gute Konzepte dahinter.
Ja. Jonas, was würdest du sagen bei so einer Eingewöhnung? Was brauchen, ja, individuell, habe ich verstanden, aber was brauchen Kinder emotional so am meisten oder auch die Eltern emotional am meisten?
Die Antwort lässt sich sogar tatsächlich pauschal auf beide, sowohl Kinder als auch auf Elternteile oder, ich würde das Ganze sogar erweitern, Begleitpersonen erweitern.
Mhm.
Sicherheit, ganz, ganz, ganz viel Sicherheit und Vertrauen und Bindung. Das sind, glaube ich, die drei Wörter. Und die Sicherheit gibt's im ersten Step durch die Begleitpersonen, die die Eingewöhnung begleiten. Das sind dann eben sowohl die Eltern, aber auch vielleicht Omas, Opas, die Begleitung machen oder die Eingewöhnung übernehmen. Und dann eben auch die ErzieherInnen, die den Kindern Sicherheit geben, aber in erster Linie die Begleitperson als ganz, ganz sicherer Hafen. Erstmal das Gefühl vermitteln, ey, du bist hier nicht alleine, ich bin bei dir und du darfst hier explorieren. Aber ich bin immer wieder für dich verfügbar, um dir Sicherheit zu geben. Und auch das Gefühl als Papa und jetzt als Elternteil ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges, was man eben von der Kita-Seite braucht, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, sein Kind dort zu lassen. Dieses, ja, auch dieses Sicherheitsthema einfach, ja.
Genau. Das finde ich total wichtig, kann ich alles unterstreichen. Und für Eltern nochmal, es ist fast wichtiger, sage ich jetzt mal, dass du dich eingewöhnst. Also bitte arbeite selber daran, dass du Vertrauen aufbaust zu den Erzieher und Erzieherinnen. Frag nach, wenn du was nicht verstehst, wo ist hier, ich verstehe das nicht, warum läuft das so und so, dass du ein wirklich gutes Vertrauen aufbaust, dann ist es einfach leichter für dein Kind.
Ja, auch da tatsächlich die Elternteile in die Verantwortung oder in die Selbstverantwortung zu nehmen, wie Claudia jetzt auch gesagt hat. Ihr müsst wirklich ein gutes Gefühl haben und euch sicher fühlen, denn das kann ich zu 100% bestätigen, auch wenn ganz viele Eltern sagen, nein, ich habe mich super mit der Eingewöhnung auseinandergesetzt und das ist der richtige Schritt für uns und ich fühle das auch. Dein Kind fühlt und spürt zu 100%, wie du dich fühlst. Und das überträgt sich automatisch auf die Kinder, auf die Situation. Du kannst dir da kognitiv noch so klar drüber sein und der Meinung sein, dass du das auch ausstrahlst. Dein Kind hat ganz feinfühlige Antennen.
Genau.
Und wird das merken oder merkt es.
Das ist wirklich extrem, ne? Also ich hatte irgendwann mal ein Kind, wo man wirklich dachte, boah, nach Monaten ist das, hat das noch nicht geklappt mit der Einführung. Jetzt waren wir so wirklich ein bisschen am Ende und haben dann endlich mal die Mama gefragt, möchtest du das überhaupt? Oder zumindest in Teilen. Und sie sagte eindeutig, nein, überhaupt nicht. Ich will das einfach gar nicht. Und dann haben wir überlegt, wie sie eigentlich in diese Situation geraten ist und dass man da eigentlich was dran machen müsste. Aber es war ein ganz eindeutiges, auf keinen Fall. passt überhaupt nicht für mich.
Ja. Aber weil du jetzt gesagt hast, mehrere Monate, weil die Frage auch immer häufig kommt, so, wie lange dauert die Eingewöhnung? Und das, auch das lässt sich pauschal nicht sagen. Es gibt Kinder, die schaffen das echt gut in ein paar Tagen. Und das heißt nicht nur, weil die Eingewöhnung schnell geht, dass die Kinder keine Bindung, Beziehung zu der Einrichtung aufgebaut haben. Das ist nämlich auch
ganz
immer so ein Mythos.
Richtig, ja.
Das ist auch sehr individuell und es gibt Kinder, bei denen dauert das auch einige Wochen und auch einige Monate. Also selbst bei meinem Kind, das zweite, habe ich eingewöhnt, das hat auch einige Wochen gedauert und ich habe bei Instagram den Prozess begleitet, über die ganzen Tage das dokumentiert und da haben auch ganz viele gesagt, boah, jetzt seid ihr aber schon bei Tag 34, jetzt muss doch mal so oder so was passieren und ja, da ist es mir tatsächlich ganz wichtig, Individualität und auf euch hören. Und das, obwohl ich Erzieher und Kita-Leiter bin und war, ja, das nochmal als Hinweis.
Ja, super.
Ja, total wichtig.
Jetzt kommt Werbung.
Wir haben hier gerade einen kleinen Elternmeilenstein erreicht. Unser Vierjähriger schläft seit kurzem einfach alleine in seinem Bett ein. Also, ich meine wirklich alleine, ohne noch fünfmal aufstehen und plötzlich einsetzendem Durst oder Hunger oder sonst was. Und ehrlich gesagt, wir haben uns das so ein bisschen erkauft. Wir machen es nämlich jetzt so, nachdem ich oder mein Mann abends am Hochbett stehend noch eine Geschichte vorgelesen haben, darf er sich zum Einschlafen eine Toni-Figur aussuchen. Ich stelle ihm die Toni-Box zu ihm ans Bett. Er sucht seine Figur aus und hört noch eine Geschichte und schläft dabei dann ein. Und genau dafür kommen uns jetzt die neuen Cuddle-Tonis gerade wirklich wie gerufen. Die sind nämlich Hörfigur und Kuscheltier in einem, also weich, kuschelig und damit perfekt fürs Bett. Die neuen Cuddle-Tonis gibt's mit verschiedenen Disney-Charakteren wie Mickey Maus, Minnie Maus, Olaf, Stitch oder Winnie Pooh. Jeweils mit etwa 40 Minuten ruhigem Audioinhalt zum Einschlafen oder natürlich auch für entspannte Pausen tagsüber. Wenn ihr jetzt denkt, euer Kind könnte sich gerne auch so langsam mal an einen neuen Einschlafbegleiter gewöhnen, schaut euch die neuen Cuddle-Tonis unbedingt mal an. Mit unserem Code DOLMETSCHER15, alles groß geschrieben, bekommt ihr aktuell 15% Rabatt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Ja, Claudia sagt auch immer so schön, dass es eine Erziehungspartnerschaft ist, ne?
Mhm.
Und ich finde es auch wichtig, was du sagst, Jonas, dass es einfach auch dauern kann und dass das dann auf keiner Seite ein Versagen ist. Weder die Kita versagt, noch dein Kind versagt, weil es das nicht hinbekommt, noch du als Mama oder Papa oder Begleitperson versagst, sondern es gibt vielleicht einfach Konstellationen, Phasen, wir wissen, alles mit Kind ist eine Phase, in der das leichter oder in der das schwerer geht. Oder Charaktere. Bei meinem Kind, der war innerhalb von einer Woche, waren die so in der Kita, was wollen sie hier noch? Sie können ihn hier lassen.
Ja.
Musste ich mir aber auch schon anhören. Dann hat es nicht so eine gute Bindung zu mir.
Ach echt? Zu mir, okay.
Also ist an mir abgeprallt, aber... Ja.
Genau, aber das kann, also das genau kann ja und macht ja auch was mit Eltern. Und da wirklich nochmal mein ganz, ganz dringender Appell. Eingewöhnung ist kein Marker dafür, wie gut eure Elternschaft ist, wie gut eure Bindung zu den Kindern ist. Bitte, wir müssen uns davon frei machen, weil es entsteht ein unfassbarer Druck zusätzlich auf Eltern, den niemand braucht. Der ist total unnötig.
Ja, das stimmt nicht. Großartig. Kann ich voll unterstreichen.
Cool. Hast du, wir nähern uns dem Ende, Jonas, hast du eine Frage mitgebracht an Claudia? Das frage ich immer, wenn wir einen Gast-Special haben.
Oh nein, oh nein.
Und Claudia denkt, du hast so viel Erfahrung. Genau, was soll sie dir beantworten? Aber hast du eine mitgebracht?
Eine Frage, die für alle Eltern, glaube ich, einen ganz hohen Stellenwert haben sollte und die vielleicht auch einen gewissen Mehrwert für ganz viele Väter auch bringen kann. Was kann ich als Papa, Mama oder eben auch als Begleitperson ganz konkret im Alltag tun, damit meine Kinder sich wirklich gesehen und verstanden fühlen?
Oh, das ist eine wirklich schöne Frage.
Das ein Thema ist, was ganz viele Eltern eben vielleicht nicht erlebt haben in ihrer eigenen Kindheit, wo sie noch ja dran zu knabbern haben. Und generell ist ja dieses Thema häufig bei Erwachsenen so, dieses sich nicht gesehen fühlen oder gefühlt haben. Deswegen dachte ich, könnte die Frage vielleicht ganz spannend sein.
Das ist auf jeden Fall spannend und es ist nicht so leicht zu beantworten, weil es um ganz viele kleine Alltagssachen geht. Und ich hätte so gerne, dass du dich so ein bisschen mehr da zurücklehnst und auf das verlässt, was das Gefühl einfach macht, weißt du? Also das ist ja so, dass die Natur da nichts dem Zufall überlassen hat, sondern du kannst mal versuchen, vor einem einjährigen Kind zu sitzen und nicht mit ihm in Kontakt zu gehen. Also nicht irgendwie, dass du dein Gesicht so ein bisschen mehr so machst und ein paar Töne machst und irgendwie Körperkontakt aufnimmst, versuch das mal. Das wirst du nicht hinkriegen, länger als ein paar Minuten. Das heißt, ganz viel läuft einfach automatisch ab. Du baust das auf über eine Berührung, über einen liebevollen Blick, über diese ganz vielen kleinen Alltagssachen und ich hätte so gerne, dass du dich so ein bisschen auf die Liebe verlässt, sage ich mal, die ja einfach da ist und so ein bisschen entspannst, dass nicht so viel, es muss nicht so viel über den Kopf gehen, sondern es passiert in diesen kleinen Alltagsmomenten.
Okay.
Ich finde das auch eine schöne Frage von dir. Ich würde sagen, ich habe mich als Kind, als Teenie, bis heute als Erwachsene, aber immer dann gesehen und wertgeschätzt gefühlt, wenn da jemand ein ehrliches Interesse an mir hatte. Mhm. Und zwar wertungsfrei. So, wenn es wirklich darum ging, was ist mir wichtig, was möchte ich? Und das hat für mich eine große Bedeutung gespielt. Und ich glaube, da kommen wir momentan als Eltern hin, dass wir unsere Kinder als gleichwertig sehen wollen. Und da ist schon mal ein ganz großer Schritt, finde ich, in die richtige Richtung dann gemacht.
Ja, genau. Das finde ich auch sehr schön. Und wie du sagst, ich glaube, das Thema ehrliches Interesse ist ein ganz, ganz großes. Und zu den Worten, die Claudia jetzt gerade nochmal gesagt hat, um den Bogen zum Abschluss zu spannen, was können denn Papas überhaupt tun? Und Claudia hat es gesagt, weil ich selber auch immer ganz häufig höre, ja, mein Mann, der kann das einfach gar nicht und der weiß nicht wie. Aber wenn wir jetzt mal Claudias Beispiel nehmen und man nimmt sich mal bewusst intensiv die Zeit, sich einfach nur mal eine Minute mit seinem Kind auf den Boden zu setzen. Mhm. Und Claudia hat es gerade gesagt, du kannst nicht in Verbindung kommen. Du kommst automatisch in Verbindung. Also haben wir doch eigentlich schon die Lösung für dieses große gesamtgesellschaftliche Problem, was viele Väter und Männer haben, dass sie sagen, ich komme nicht in Verbindung oder in Bindung mit meinem Kind. Doch, nimm dir eine Minute und die hat jeder. Setz dich neben dein Kind. Geh auf Augenhöhe und guck, was passiert. Und es wird was passieren. Hm. Und ihr werdet in Verbindung kommen.
Super großartiger Tipp.
Präsent sein, ne?
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwie ja die Quintessenz. Gerade wenn man wenig Zeit hat, dann ist es wichtig, dass man in der Zeit präsent ist.
Richtig.
Und nicht das Handy neben sich liegen hat und da mit einem halben Auge ist und mit einem halben Ohr woanders, sondern präsent
zu sein. Präsent und Qualität vor Quantität. Du kannst 12 Stunden mit deinem Kind verbringen, die dein Kind und dir nichts bringen und du kannst 5 Minuten intensivste Zeit mit deinem Kind verbringen, die einen unfassbaren Mehrwert haben. Genau.
Und das ist mir noch wichtig, dass sich tatsächlich auch das Gehirn verändert, wenn du das tust, weil auch bei der Mama ist das nicht einfach da gewesen, sondern in der ersten Zeit mit Kind hat sich wirklich das Gehirn verändert, einfach durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, bildet sich mehr, also die Hormonlage ändert sich und das passiert in Männergehirn absolut genauso, wenn man sich kümmert, ändert sich das und du machst die Erfahrungen und gewinnst Sicherheit. Und kannst einfach eine wunderschöne Beziehung aufbauen. Das lohnt sich einfach total.
Ja. Wie du sagst, und auch das ist ja wirklich wissenschaftlich tatsächlich mittlerweile bewiesen, dass sich bei Männern das genauso, wie du gerade gesagt hast, Claudia, bei Frauen, wie bei Frauen auch eben entwickelt. Aber dafür müssen Männer sich eben oder Väter ganz bewusst die Zeit nehmen und eben auch darauf einlassen. Da sind wir dann wieder in der Selbstverantwortung. Und dann auch mein Tipp an alle, macht das mal, packt euch euer Kind mal für eine halbe Stunde ins Tragetuch oder in die Trage und ich sage euch ganz ehrlich, das wird was mit euch machen. Das geht nicht spurlos an euch vorbei, im positiven Sinne und das ist ein Gefühl, was wir selber vielleicht als Kinder nicht fühlen durften und dann eben ins Fühlen kommen. Denn das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Väter und Männer extrem wichtig, ins Fühlen zu kommen. Und das kann so, so wertvoll sein.
So. Wie schön. Oh, super. Vielen Dank für diese schön. Worte und vielen Dank. Du warst ein ganz großartiger Gast und hast ganz, ganz tollen Input uns gegeben und ich glaube unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gegeben. Ja, von Herzen Dank. Danke. Es hat
dass
sehr viel
Gast
Freude gemacht.
Super. Ja, ich bedanke mich auch.
Dann, wir schließen jede Folge mit einem ganz einfachen Tschüss und du darfst gerne mitmachen. Okay. Wer fängt da heute an, Claudia?
Tschüss.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke,
tschüss.
Danke, wir sehen uns. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann folgt uns doch auf der Plattform eures Vertrauens und auf Instagram, da könnt ihr auch Fragen stellen, die wir dann in einer passenden Folge beantworten. Neue Folgen gibt es immer sonntags, alle 2 Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt.